Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots mit mir, Katrin Berkenkopf, und mit dem Herausgeber des Versicherungsmonitors, Herbert Fromme. Hallo, Herr Fromme.
Hallo, Katrin Berkenkopf.
Wir wollen ja heute über ChatGPT reden, nicht mit. Da habe ich auch schon mal einen Podcast gehört, das war ganz lustig. Also über diese neue Generation von Chatbot oder künstlicher Intelligenz. Und Sie haben das schon ausprobiert, oder?
Intensiv, ja. Das Ergebnis war gemischt, muss man sagen. Also ich habe zum Beispiel mal einfach gefragt, wie kann ChatGPT die Versicherungswirtschaft verändern? Da kamen 5 ganz vernünftige Antworten, also Risiko besser analysieren, Verwaltungsarbeiten leichter und so weiter.
Ach, das ist spannend.
Aber wenn man dann zum Beispiel fragt, wer ist dieser oder jener Mensch, also wer ist zum Beispiel Herbert Fromme, dann heißt es, ich würde für die FAZ schreiben und das Handelsblatt und sowas, oder? Dass meine Frau wäre Leiterin des Instituts der Evangelischen Kirche in NRW gewesen und sie sei vor 4 Jahren gestorben. Also das sind alles Sachen, die ChatGPT...
Wirklich?
Ja, ja.
Aber also wie kommt denn sowas zustande?
Keine Ahnung. Also es ist jedenfalls so, dass so diese allgemeinen Sachen, wie zum Beispiel schreibe eine Rede zum 60. Geburtstag eines lebenslustigen Menschen, das macht er gut. Aber wer ist...
Ohne diesen Menschen jetzt zu kennen?
Ohne den Menschen zu kennen, also Allgemeinplätze. Und wer ist dieser Mensch, da versagt er völlig. Das ist halt so. Letzte Woche hat der Fußballverein Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel in der Champions League gespielt. Und Herr Stefan Knoll von der Deutschen Familienversicherung, der Chef ist Sponsor. Da hat er sich gedacht, lädt er mal ein paar Versicherer, Journalisten, Kunden ein. Und damit das nicht so nach Vergnügungsausflug aussieht, hat er da eine Kurzkonferenz vor das Spiel genagelt. Und die war interessanterweise ziemlich gut.
Und ich glaube, wenn ich Ihren Artikel richtig gelesen habe, hat er sich da als großer Fan von ChatGPT geoutet.
Ja, er hat gesagt, mit einem Viertel der Belegschaft kann er 3-mal mehr Umsatz machen.
Das sind natürlich attraktive Aussichten für Unternehmer.
Ja, aber der Hammer bei der Kurzkonferenz war ein Referent namens Holger Schmidt, der nennt sich Netzökonom und der hat einen Lehrauftrag in Darmstadt und in St. Gallen und schreibt gelegentlich im Handelsblatt und macht einen Podcast für die FAZ, also ein Kollege von uns irgendwo auch. Der hat das richtig gut erklärt. Der hat gesagt, ChatGPT ist wie so ein 6-jähriges Wunderkind, das seit dem ersten Lebensjahr liest, 5 Jahre lang liest, in der Riesenbibliothek sich alles merken kann und ganz viel verbindet, aber halt erst 6 Jahre alt ist, viel Unsinn noch macht. Und dann sagt er, stellen Sie sich vor, dass dieses Wunderkind 16 ist oder 20 und bis dahin immer weiter gelesen hat und vor allem von uns jeden Tag mit 100 Millionen Fragen gefüttert wird, also dann passieren die Fehler nicht mehr.
Moment, da muss ich aber einhaken. Das ist nämlich das, was ich tatsächlich erst im Zuge der Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen habe. Es ist ja nicht so, dass ChatGPT jeden Tag weiterliest, sondern der ist auf dem Stand, ich hoffe, man verzeiht mir jetzt die Konnotation, sondern der ist auf dem Stand von 2021. Und
ja,
das hat mich total erstaunt, weil ich genau das gedacht habe, dass so ein System selbstlernend ist und eben immer weiter Informationen aufnimmt.
Ja, das tut es auch. Und zwar aus den Fragen, die man stellt. Die verarbeitet es heute schon. Das, was so aus der Netzwelt, aus Büchern, die online und so weiter, was ist da, da haben sie tatsächlich recht bis Ende 21 begrenzt, aber es wird nicht lange so bleiben. Ich meine, es sind ja alle jetzt am Start mit einem solchen System. Alphabet, also Googles Muttergesellschaft, hat sowas. Microsoft, Amazon ist dran, also alle sind mit solchen Systemen am Start. Und ich glaube, dass das wirklich eine Revolution sein wird, die wir in der Schwere nicht erwartet haben, dass sie jetzt passiert.
Aber dann ist ja die Frage auch, ob auch das kommt, was Herr Knoll dann sagt, ein Viertel der Belegschaft. Also sind wir Journalisten dann auch demnächst weg? Das habe ich nämlich jetzt auch gelesen, gehört bei dem, ich nenne jetzt mal digitalen Vordenker, Sascha Lobo, der sich eigentlich immer auch ganz gut auskennt mit so digitalen Sachen und wundert sich, dass die ganzen Journalisten noch nicht aufschreien, weil da eigentlich gerade ihre Jobs verschwinden. Wo ich nicht zustimmen würde?
Also sowas wie ein Börsenbericht, ne? Allianz hat 2 Prozentpunkte gewonnen oder 2 verloren,
genau.
Oder sowas. Das machen heute schon Maschinen. Das
ist ja klar, schon. Und natürlich können die auch ein Newsletter füllen, wenn du sagst, hier such die 5 relevantesten irgendwas raus. Aber das ist ja nicht das, wie wir arbeiten, sondern
genau.
Wir ordnen ja ein, wir fragen nach, wir machen Interviews. Da sehe ich jetzt noch nicht, wie die künstliche Intelligenz das...
Da haben wir mal die künstliche Intelligenz gefragt. Braucht man künftig noch Wirtschaftsjournalisten? Oder erledigt das die KI, war die Frage. Und da hat ChatGPT gesagt, obwohl AI-Systeme in der Lage sind, große Datenmengen schnell zu analysieren und Muster zu erkennen, werden sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein, die Arbeit von Wirtschaftsjournalisten vollständig zu ersetzen. Da gibt es mehrere Gründe. Es geht um die Interpretation von Fakten, es geht ums Urteilsvermögen, die Auswahl von Themen und dann die Kreativität sowie Originalität beim Schreiben. KI-Systeme können zwar Muster erkennen, aber sie können nicht kreativ sein, schreibt ChatGPT.
Obwohl es ja Leute gibt, die ChatGPT schon irgendwelche Liedtexte oder Gedichte oder sowas verfassen lassen. Aber okay, schätzt wohl selber seine Kreativität dann als begrenzt ein.
Genau. Das Ganze, was da rauskommt, ist unglaublich spannend und das hat für die Versicherungswirtschaft ganz weitreichende Folgen. Einmal das eine Thema war mit weniger Leuten mehr bearbeiten. Das zweite Thema ist Risiken anders bewerten. Ist ja wirklich ein Riesenthema, wenn du die KI auf ein Risiko ansetzt. Das hat natürlich eine ganz andere Wucht, als wenn man das mit händischen Methoden macht. Wird heute ja auch schon zum Teil gemacht. Ja, und dann kommen auch Sachen dazu wie Personalführung, wie Menschen sich wohlfühlen oder nicht, ob sie überhaupt Versicherung wollen, Vorhersagen von Kündigungen. Gibt es alles schon so Ansätze oder Kündigungsbereitschaft, aber es ist noch nicht so weit durch. Und schließlich muss man auch sehen, dass die KI-Systeme, wenn sie denn im Internet in den Suchmaschinen die bisherigen Suchen ablösen, dazu führen, dass bestimmte Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Wenn du dann sagst, nenn mir die beste Autoversicherung, dann kommen nicht mehr 10 Links zu irgendwelchen Sachen, wo man eine Anzeige schalten kann, sondern kommt ein KI-Text, wo überhaupt kein Link mehr drin ist oder so. Das wird schon bedeutende Veränderungen haben. Also ich glaube, dass wir an der Schwelle einer Veränderung sind, deren Ausmaß wir noch nicht absehen können. Letzter Punkt, das ist ja auch ein Risiko, ne? Wenn die KI sich vertut und einen Fehler macht, was sie ja macht, wie wir gerade gesehen haben, dann kommt da natürlich auch die Frage der Haftung auf. Wenn
genau, das habe ich mir auch gedacht. Das ist ja eigentlich zumindest zu diesem Zeitpunkt deshalb für die Versicherer noch ein No-Go.
Nee, es gibt Algorithmusversicherungen. Also es gibt Algorithmusversicherungen, die gibt es schon, sind schwer. Und bei diesen KI-Systemen ist dann die zentrale Frage, wie kann man nachvollziehen, wie sauber das Ding programmiert ist. Bei einem KI-System ist ja eigentlich das Geschäftsprinzip, dass man nach einem Jahr, wenn das Ding unterwegs gar nicht mehr weiß, wie es sich zusammensetzt, also dann kommt es darauf an, welche Warnsysteme gibt es da, wie verhindert das, dass man Schäden anrichtet und so weiter.
Aber wenn ich das jetzt wirklich zum Beispiel klassisch als Chatbot einsetze, ist es dann ausgeschlossen, dass der mir als interessierte potenzielle Kundin irgendwelche falschen Auskünfte gibt und ich daraufhin irgendwie ein Produkt habe, wo ich dann Jahre später sage, ja Moment mal, das kann es ja nicht gewesen sein.
Ja, dann gibt es sowas wie Maklerhaftung oder Vermittlerhaftung, derjenige Vermittler, der den Chatbot eingesetzt hat, haftet.
Ja, ist die Frage, ob man das deshalb jetzt macht, als Vermittler, Unternehmen, wie auch immer.
Naja, die Wucht der Kosteneinsparung ist so gewaltig, wenn man wirklich in großem Stil Kosten einsparen kann, und dann damit rechnen muss, dass man in wenigen Fällen auch mal eine Haftung hat, dann ist die Wucht der Kosteneinsparung so unglaublich groß. Ja, das werden bestimmt welche machen. Aber es ist ja wie immer so, der Hype ist jetzt groß, dann wird das ein bisschen ruhiger.
Ich musste ehrlich gesagt an Clubhouse denken. Ich weiß nicht, ob Sie sich auch noch erinnern, dass Sie für sehr kurze Zeit ein sehr begeisterter Nutzer dieser App waren.
Ich habe mir das angeguckt. Ich habe nie darüber geredet. Ich habe mir das angeguckt oft. Das war auch interessant, aber dann wurde es weniger interessant, weil keine interessanten Leute mehr gesprochen haben. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes jetzt, eine andere Hausnummer.
Weil die Technologie einfach eine andere ist. Es ist ja nicht nur eine neue Anwendungsform. Ne?
Ja, und da hängt ja auch ganz viel Geld dran. Ich meine, dieses wunderbare Beispiel, Google ist ja ein bisschen spät mit der Geschichte, also sie sind da auch schon dran, aber jetzt haben sie ein System so vorgestellt, das heißt Bard, wie Bade, also Sänger. Und dann bei der öffentlichen Vorstellung wurde es gefragt nach einem Weltraumteleskop und hat dabei einen Fehler gemacht.
Ja, habe ich auch gelesen.
Ja, und das hat aber dazu geführt, dass der Aktienkurs 9%, und das waren 100 Milliarden Dollar runtergecrashed ist, weil ein scheiß Computer einen Fehler macht, verliert die Google, also die Alphabet-Aktie, 100 Milliarden Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Also da sieht man, was für gewaltige Gewinnerwartungen dahinter stecken. Da muss man da einmal ausholen noch kurz. Microsoft hat ja den Kampf um die Suchmaschinen verloren vor Jahren schon. Also wenn ich richtig im Kopf habe, hat Bing einen weltweiten Markt, dann haben wir 3% von allen Internetsuchen.
Dass sie das überhaupt noch durchgehalten haben, ist ja schon erstaunlich.
Und Google hat mehr als 90%, sogar, also fast 95. Und die haben es einfach verloren, weil sie scheiß Algorithmen hatten. Die konnten es nicht und haben dann das versucht, das zu eng in ihr Office zu integrieren. Das hat viele Leute geärgert. Und jetzt ist aber so, dass wenn sie die bessere KI haben, und ChatGPT wird ja von Microsoft mit Milliarden gefördert gerade, wenn sie bessere KI haben, haben sie eine Chance, Google zu verdrängen wieder. Und darum geht der Krach. Und der Microsoft-Chef hat ja in einem Interview mit der FT gesagt, dass der Hauptzweck seiner ganzen Digitaloffensive in Richtung ChatGPT sei, die super-duper-Extra-Gewinne bei Google mal langsam rauszulassen.
Gut, also wir erklären, für den Moment sind alle unsere Produkte noch handgemacht und nicht von künstlicher Intelligenz. Gucken wir mal, wie lange.
Naja, aber zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich hatte vor kurzem einen Text über einen italienischen Versicherer, Eurovita. Denen geht es nicht gut, das ist eine Run-Off-Geschichte. Jetzt haben sie frisches Geld gekriegt. Da habe ich italienische Zeitungen gescannt in großem Umfang. Ich spreche kein Italienisch. Meine Frau, die hier spricht, hatte keine Zeit. Also habe ich das Ding mit DeepL übersetzen lassen. Das war ein KI-Programm und das hat wunderbar funktioniert. Ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Wirkt aber ganz authentisch.
Stimmt.
Also insofern,
darauf greifen wir natürlich schon zurück.
Wir nutzen sowas schon, das ist nicht so. Oder anderes Beispiel, wenn wir Interviews machen, lassen wir heute ja oft die Tonfiles, die Dateien, haben wir früher abgetippt, schön mit Programm und so weiter. Und das schicken wir heute in einen Dienst, einem Dienstleister, Trint heißen die zum Beispiel. Und die machen das in einer halben Stunde, hauen die dir so einen 15-Minuten-Text vergleichsweise sauber raus.
Also bevor jemand denkt, das wäre jetzt hier eine Werbung, ich kriege immer einen Anfall bei diesen Transkripten, aber...
Gut, ich kann inzwischen damit arbeiten.
Ja, vielleicht muss man sich dran gewöhnen.
Wir hatten ja auch drei andere, da gibt es bestimmt viel bessere noch. Aber wir nutzen KI auch in unserem täglichen Leben. Und zwar, meiner Ansicht nach, erleichtert das mein Leben.
Sie haben recht. Ich überlege auch nochmal, wo wir das überall benutzen und vielleicht noch zur Erleichterung nutzen könnten.
Ja, zum Beispiel ein Riesenproblem ist die ordentliche Suche, sowohl im Internet wie auf den eigenen Rechnern. Also wir sind seit, als Pressebüro Fromme, unserem Vorläufer, seit ziemlich genau 40 Jahren unterwegs in Deutschland. Und da gibt es aus 40 Jahren Dateien. Und da gibt es ganz wenig Programme, die in diesen 40 Jahren Dateien sauber das finden, was wir gemacht haben.
40 hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja, gut. Die ersten.
Vielleicht meldet sich jetzt jemand bei uns, der die 40 Jahre aufarbeiten lassen möchte mit seinem Programm.
Na, wir haben ja eins, aber das ist ein bisschen zickig. Und oh ja. Ja, also jedenfalls sage ich jetzt den Namen aber nicht, sonst werde ich wieder der Schleichwerbung bezichtigt.
Genau. Apropos Transkript von Interview nämlich.
Oh!
Ja, und meine, die Überleitungen sind hier legendär. Wir könnten auch sagen, KI, damit beschäftigt sich auch unter anderem die Finanzaufsicht BaFin und mit vielen anderen Dingen. Und womit? Darüber haben Sie gesprochen mit Frank Gund, dem obersten Versicherungsaufseher. War in zwei Videos bei uns zu sehen, ein kurzes, ein langes.
Und wir haben ein Interview mit der SZ gemacht. Wir haben also drei Interviews hier gemacht an einem Vormittag.
Ja, und ich möchte ihn jetzt quasi mal loben von dieser Stelle, dass er sich getraut hat, sich hier genau in dieses Studio zu setzen und sich von Ihnen dann grillen zu lassen. Ich fand nämlich, das hat er echt gut gemacht. Hat schon klar gesagt, wenn er Ihre Meinung nicht teilt, aber ist dabei so super ruhig und gelassen gewesen, wäre ich jetzt vor der Kamera nicht.
Das ist eine relativ coole Socke, ne? Also ähnlich wie, wir hatten das erste Interview mit Leitermann, dem Chef. Also der war auch ganz cool. Also ich meine, wahrscheinlich wirst du auch nicht Chef von so einem Konzern. Grund war ja auch Chef der Basler. Der muss dafür spitze Ellenbogen haben und eine gewisse Coolness. Und das waren die beiden. Die haben das gut gemacht, ganz richtig so. Wir haben ihn ja auch ein bisschen versucht zu ärgern noch mit unseren drei harten Fragen, haben wir gefragt, ob er ein Tierquäler ist, weil er Dressurreiter ist. Hat er mich ausgelacht. Aber gut.
Gab es irgendwas besonders Überraschendes bei diesen Gesprächen für Sie, aus Ihrer Sicht?
Ja, er hat sich schon dezidierter, als ich dachte, gegen ein Provisionsverbot ausgesprochen, dass er es nicht gut fand. Wusste ich, er hat es aber nochmal klar gesagt. Also er hat dann so einmal da ein Wort dazu gesetzt, also Cyber ist... als Ganzes nicht. Also, dass
ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich das auch so spannend fand. Ich glaube, das Risiko ist zu einem guten Stück nicht versicherbar.
Genau, also er hat eigentlich glaubt er nicht, dass man Cyber versichern kann. Das Hauptproblem ist, und da hat er recht, glaube ich, das ist das Komul-Risiko. Ja, und wir haben auch über die IT gesprochen, sehr viel. Und da hat die BaFin ja diesen großen Schwenk gemacht, dass sie bis jetzt jedenfalls niemals Namen nennt und dass wir sie jetzt ändern. Und zwar in dem Fall, wenn jemand organisatorisch nicht auf der Höhe ist, das heißt im Moment vor allem IT-mäßig, dann soll er einen Zuschlag auf sein Insolvenzkapital zahlen, da ist immer von 5% die Rede, und dann soll er auch öffentlich genannt werden. Er müsste es sowieso nennen, weil er in seinem Solvency-Bericht muss er es ja auch angeben, aber er soll auch wohl genannt werden. Und das ist ganz neu, das hat die BaFin nie gemacht, im Gegensatz zu den Engländern, die machen ja Naming and Shaming, hat die BaFin nie gemacht. Und da ist, glaube ich, so, dass die Behörde eine unglaubliche Sorge hat, dass irgendwas groß schief geht. Nicht deswegen, weil die alten Systeme jetzt abkacken, aber einmal, weil sie gehackt werden können, das kann passieren. Aber das Hauptproblem, was sie, glaube ich, haben, sind die Zugangsregeln. Also bei den alten Systemen ist es so, da gibt es Zugänge, da kann jemand, der mal irgendwie mit Schadenbearbeitung zu tun hat, hat Zugang auf alle Schadenakten, die stellen sich vor, der ist in der PKV. Und dann geht er ganz woanders hin, und dann weiß der aber genau, was der Nachbar gerade beim Arzt wieder gemacht hat, weil er die Rechnung sieht. Also das geht nicht. Und das ist zum Beispiel ein Problem, was sie sehr ernsthaft umtreibt. Eins der Probleme. Sicherheit gegen Cyberangriff ist ein anderes. Und wenn ich das richtig verstanden habe, er hat sich da leider nicht weiter zu geäußert, haben sie drei Versicherer jetzt, wo sie Bedenken haben, und denen haben sie es gesagt, sie hätten Bedenken, jetzt können die sich äußern mit einer Stellungnahme, und dann gibt es einen Bescheid der Behörde und dann wird das veröffentlicht, das kann auch ein paar Wochen dauern, aber immerhin drei schon. Und
das heißt, so in diesem Frühling, Frühsommer könnten wir was lesen von denen.
Ja, und ich glaube, die 5% jucken die wenig. Also das ist beim Insolvenzkapital nie das Problem für in der Größenordnung. Aber die Veröffentlichung kann schon unangenehm sein.
Und unsere Berichte dann?
Unsere Berichterstattung. Natürlich völlig ohne Häme, weil wir können auch jeden Tag angegriffen werden. Also da muss man wirklich sagen, die Häme muss man sich da verkneifen, weil da ist keiner geschützt vor solchen Angriffen.
Ja, also die nächsten Menschen, die sich freiwillig mit Ihnen ins Studio begeben, stehen quasi schon bereit.
Ja, wir haben eins gemacht mit Kai-Frank Büchter, dem Chef der Aon Deutschland. Das sollte kommende Woche erscheinen. Wir machen eins mit seinem Kollegen von Marsch, dem Herrn Florian Jensen. Der kommt dieser Tage. Und wir machen eins mit der Neue, dem Chef Versicherungen bei KPMG. Und dann gibt es zwar da Versicherer, die aber noch nicht endgültig zugesagt haben. Die kommen dann auch noch. Wir wollen so 1 bis 2 im Monat machen. Jetzt ballt sich das ein bisschen, aber es werden so 1 bis 2 im Monat sein. Wir haben ja immer 2 Formate. Wir haben einmal das Lange, die ist nachgefragt bei. Das ist, sollte eine halbe Stunde sein. Im Moment werden sie immer so eine Dreiviertelstunde, Stunde ist aber.
An wem liegt es?
An den Rednern, an den Gästen natürlich, weil sie so viel zu sagen haben. Und dann machen wir ein kurzes Format, 3 harte Fragen an. Und ja, manchmal gelingt uns es uns, die ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Manchmal nicht. Aber das, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir das künftig ausspielen, über welche Kanäle. Da arbeiten wir dran, aber jedenfalls glauben wir, dass das Videoformat für unsere Leser auch wichtig ist. Und wir kriegen auch Zuspruch dafür. Klickzahlen sind noch nicht berauschend. Aber es ist ja auch eine Sache, sich noch eine Stunde dahin zu setzen. Ne?
Wir haben doch jetzt hoffentlich auch wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache dafür gemacht.
Haben wir gemacht. Und ich meine, interessant, ich bin ja sicher, dass als wir den Grund dann hatten, dass da in ganz vielen Versicherungsgesellschaften irgendwelche armen Assistentinnen oder Assistenten die Stunde abtippen mussten, damit der Vorstand lesen kann, was der Chefaufseher gesagt hat.
Ich bin auch am nächsten Tag tatsächlich bei einem Gespräch schon darauf angesprochen worden. Also ich weiß nicht, ob die es dann ganz gesehen haben, aber dass da etwas war, hat sich auf jeden Fall sehr schnell angesprochen.
Ja, der Leitermann hat mir gesagt, der ist ja beim GDV im Präsidium, alle, die er da bei einer Präsidiumssitzung gesprochen hätte, hätten es alle gesehen.
Auch das gute alte Video hat also noch seine Faszination.
Ja, was sollen wir sonst machen? Also wir können ja ein bisschen Bauchtanz machen hier, würde bei mir ganz gut aussehen.
So, bevor hier noch weitere Ideen, die uns dann noch irgendwelche Verpflichtungen einbringen, aufkommen. Danke ich Ihnen für diese Woche, Herr Fromme.
Ja, vielen Dank.
Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.